Das ist eine fürchterliche Sache. Ich darf mich nicht versündigen, aber es ist ein komisches Leben.
Ja, da kam vielleicht auch mal so der ein oder andere Nervenzusammenbruch. Oder einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die richtig schönen Dinge überhaupt nicht mehr genießen kann, weil sie alle auf einmal waren und ich mich gar nicht richtig auf eine Sache konzentrieren konnte.
Das hat mich natürlich unglaublich vereinnahmt und auch in eine depressive Phase gestoßen, in der ich dann dachte, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt noch? Also es war so, wow, irgendwie ist so alles, was ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, war irgendwie für die Katz.
Gerade die Menschen fehlen mir und der direkte Kontakt zu denen und eben diese Momente auf der Demo, die Kraft geben für die allermeiste Arbeit. Einfach dieses Zusammenlaufen, Sprüche, Menschen bei Reden zuhören und so weiter und so fort. Das war ja auch so das Herzstück oder das ist das Herzstück von Fridays for Future. So lange auch gewesen. Und das vermisse ich auf jeden Fall.
Hallo. Das ist die 5. Folge des Podcasts Plötzlich Pandemie. Geschichten von Menschen, die in der Corona-Krise umdenken müssen. Ich bin Berit Diesekemper. Wir alle finden uns gerade in einer neuen, ungewohnten Umgebung wieder. Und wir müssen die Rolle, die wir uns selbst gegeben haben, noch einmal neu definieren. Wir haben uns gefragt, was bedeutet die Corona-Pandemie für Menschen, die sich für die Gesellschaft einsetzen? Was hat sich für sie verändert? Und wie schaffen sie es, sich trotz der Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkungen zu engagieren? Deshalb sprechen wir in dieser Folge mit drei Menschen, für die die aktuelle Situation auch eine Identitätskrise ist. Sie müssen sich fragen, was sie trotz der Einschränkungen noch für andere tun können, wie sie das hinbekommen, ohne sich selbst zu gefährden und wann es auch mal Zeit ist, sich um sich selbst zu kümmern. Heiner ist 83 und hat im Dorf unserer Reporterin Marlene Knobloch schon immer auf alles und jeden aufgepasst. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, auch mal auf sich selbst aufzupassen. Aber nichts da. Er sagt, er ist Risiko, aber kein Patient. Deswegen telefoniert sich Heiner seit neuestem kontaktlos durchs Dorf und verteilt Ratschläge. Ob man sie nun hören will oder nicht.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die Tränen im Gesicht. Und der Covid ist ein Virus, doch das Virus sieht man nicht.
Willkommen in Solnhofen. Hier bin ich aufgewachsen. Eigentlich lebe ich gerade in München, aber dann kam Corona und bei 5 Wochen Quarantäne ist Sympathie einfach keine valide Größe mehr für WG-Mitbewohner. Seit 5 Wochen wohne ich also jetzt wieder in meinem Dorf und erlebe ein Teenie-Déjà-vu. Täglich grüßt das Eichhörnchen, die Menschen erkennen mich winkend am Nummernschild und sonst passiert sehr viel nichts. Ja, ich fühle mich langsam wieder wie eine echte Solnhofenerin. Ich sollte vielleicht kurz erklären, wo genau wir hier sind. Solnhofen hat 1700 Einwohner. Geografisch betrachtet fährt man von hier nach München Nunder, nach Stuttgart Nüber, nach Nürnberg Nei und nach Hamburg Nauf. Also Solnhofen quasi Mittelpunkt von allem. Und fester Bestandteil eines jeden guten Mittelpunkts ist Heiner. Heiner kennt jeden, jeder kennt Heiner. Heiner ist ein echter Solnhofener.
Hallo.
Hallo, ist da der Heiner?
Ja.
Servus, hier ist die Marlene.
Ich kenne Heiner, seit ich klein bin. Heiner ist der Dorfrebell. Ein politischer Aktivist, der schon einige Erfolge gegen die Staatsmacht auf seinem Konto verzeichnen kann.
Seit 1949. Die Deutschen waren noch nie so frei in ihrer Meinung, in ihrer Sache, in ihrer Bewegung, wie seit der Zeit. Und was machen die Deutschen, die Weißen? Da kann man halt nichts machen.
Das heißt, deine Philosophie ist, man muss kämpfen.
Ja, sicher. Ich brauche doch die Freiheit gar nicht haben, dann machen wir doch gleich hier Hitlerzeit, Weimarer Republik, war auch die Freiheit schon war, aber nicht so. Oder Kaiserzeit.
Die CSU, die Bahn, die Kirche, keiner kommt an Heiner vorbei. Gerade jetzt in Zeiten von Corona sieht sich Heiner in der Pflicht, von seiner demokratischen Freiheit Gebrauch zu machen. Es ist Ostern und in Österreich will man künftig den Karfreitag für die Evangelien abschaffen. Eine Entscheidung, die eine Minderheit von 4% in Österreich betrifft.
Jetzt wird in diesem Jahr noch der Karfreitag für die Evangelien der höchste Feiertag. Der höchste Feiertag wird jetzt abgeschafft. Das ist sonst clevere Kurz, verstehe ich sowieso nicht. Ich mache ihn ganz gern. Dass er dazu gestimmt hat, der höchste nächsten Feiertag eine Glaubensgemeinschaft abzuschaffen. Und da habe ich sie unserem Pfarrer geschrieben.
Du hast unserem Pfarrer geschrieben?
Denn dem Pfarrer geschrieben, was er dazu sagt und was in Deutschland die Reaktion wohl ist. Da habe ich ja geschrieben, oder bin ich wieder mal zu sensibel? Fragezeichen. Ich bin gespannt, was die haben gestern eingespielt, bin gespannt, was er sagt. Ich bin gespannt, ob überhaupt in Deutschland eine Reaktion kommt. Von Bett vor Strom oder sonst was. Das kann mich nicht, ich kann mir das vorstellen, vielleicht bin ich da hier zu aktiviert oder zu neugierig oder, wie soll ich sagen, zu ehrlichhaft, ja. Könnte sein. Weil die meisten sagen ja, meine Verwandtschaft da, ja, einer, da kann man halt nichts machen, weißt du. Da kann man halt nichts machen. Die Arschlöcher, die Blöden.
Heiner kann sich gut über Dinge aufregen, die andere nicht mal mitbekommen. Es gibt nichts, was nicht relevant wäre für ihn. Der Bahnlärm, Straßenausbaugesetze, die bayerische SPD. Wenn ihn etwas aufregt, regt er sich auf. Noch immer steht er um 5 Uhr morgens auf, um auf Demos zu fahren. Das heißt, er stand morgens um 5 Uhr auf, vor Corona. Und jetzt?
Wenn du durchs Dorf fährst, jetzt, Nachmittag oder Mittag oder abends, vor allem abends um 6 oder 7 Uhr, du triffst kein Auto und Fußgänger sind wie ausgestorben. Du meinst, das Dorf ist leer, meinst du? Du kannst gar nicht vorstellen, wie leer das Dorf ist. Da ist absolut nichts, ne? Ich darf ja gar nicht raus, wie du sagst, ne? Ja. Ich müsste da bleiben, im Wohnzimmer.
Du bist ein Risikopatient.
Ich bin Risiko, ja. Ich bin totales Risiko. Total. Du meinst Risiko, aber nicht Patient.
Nein, Risiko bist du, genau, Risiko.
Ich bin Risiko. Ich bin Risiko, jawohl.
Wie alle auf der Welt muss eigentlich auch Heiner die Füße stillhalten. Beziehungsweise besonders Heiner sollte zu Hause bleiben während Corona, denn das Virus ist auch bereits hier im Dorf angekommen. Und obwohl Heiner schon, Moment, wie alt ist?
1936 bin ich geboren.
1936?
Ich bin doch 83.
Du bist schon 83, Heiner.
Ich bin 83 und bin 36 geboren, Madler. Das weißt du auch nicht. Jetzt gerade was ganz Neues. Ich bin mit Papst Franziskus, mit dem liberalen Papst, ja, der gestern am Sonntag da war, gleich alt, Jahr und Tag, am 17.12.36 sind wir beide geboren. Ich kriege meine Zeit schön rum, ja. Ganz im Gegenteil, ich hab viel zu tun.
Und
ich telefoniere zum Beispiel mit schönen Frauen, wie mit dir ist und so. dann ist da wieder was, da kommt der Anruf wieder und so weiter.
Heiner ist Risikogruppe und Charmeur. Aber telefonieren ist das Stichwort. Heiner erzählt mir, er telefoniert viel. Und nicht nur Heiner erzählt mir, dass er viel telefoniert, auch die Leute im Dorf erzählen, dass Heiner viel telefoniert. Viele erhalten Anrufe von ihm in der Quarantänezeit. Wie der Wirt der Dorfkneipe Bickock. Der Pizzabäcker Franco, mein Papa und auch ich bekomme mehrere Anrufe von Heiner.
Natürlich schaut man, was los ist. Ne? Klar, vor allem, wenn man irgendwie helfen kann, echt mal.
Den Wirt Bickock, er heißt so, will Heiner auch unterstützen. Sicherstellen, dass er die Soforthilfe vom Staat bekommt, wegen der finanziellen Ausfälle.
Dann habe ich ein paar so Tipps gegeben von der Zeitung, damit er seinen Ausgleich einreichen kann. Der hat ja nicht gewusst, was er machen soll und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass er es macht. Ich weiß nicht, wie phlegmatisch ist er oder nicht. Ne?
Und auch dem Pizzabäcker Franco will Heiner durch die Krise helfen.
Hast du Kontakt zum Franco? Hast du mal angerufen?
Den Franco habe ich Kontakt, ja. Ich habe mich bemüht auch, ne, dass die bleiben. Vor allem der Franco.
Ja.
Aber das ist also ungenau. Ne?
Heiner sieht sich also in der Stunde der Not in der Pflicht, nach dem Rechten zu sehen. Mir fällt die Decke sowieso auf den Kopf. Ich steige auf mein Fahrrad und besuche die zwei gastronomischen Institutionen des Dorfs. Die Kneipe Alte Schule und die Pizzeria von Franco. Und frage bei den beiden nach. In der Pizzeria lässt Franco enttäuscht den Stift sinken, den er zur Aufnahme meiner Pizzabestellung gezückt hat, als ich ihm sage, dass ich ihn nur interviewen möchte und keine Pizza bestellen. Die Stimmung ist eher gedrückt.
Wie geht's dir mit Corona? Wie geht's?
Ja, es ist sehr, sehr ruhig.
Es ist sehr ruhig. Glaubt ihr, ihr werdet überleben?
Ja, es ist schwierig. Schwierig, also vom Gefühl her, es ist schwer.
Ja?
Schwer.
Schwierig also. Ich klopfe etwas später an den Wirtshausfenstern der alten Schule und der immer etwas grimmige Besitzer Bickock lässt mich eintreten.
Wie geht's denn dir?
Besser denn je.
Genießt du die Ruhe?
Ja.
Hast du deinen Soforthilfeantrag abgeschickt?
Ja.
Du hast aber immer noch nichts gehört?
Nein.
Aber da keiner hat dir geholfen beim Ausfüllen?
Ich habe bloß gesagt, stell den Antrag oder so. Ne?
Eigentlich ist alles wie immer. Franco jammert, Bigog prahlt. Es steht auf jeden Fall nicht in Heiners Macht, die Auswirkungen dieses Virus zu überwinden. Jeder wurstelt eben so vor sich hin. Und Heiner wurstelt am liebsten mit, aber warum eigentlich? Irgendwo scheint auch ihm die Krise zu schaffen zu machen. Heiner will sich nicht beschweren, er betont immer wieder, dass er nicht jammern darf, verweist auf arme Künstler wie meinen Papa. Dem ging es ja wirklich schlecht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, Corona nagt an ihm.
Was mir fehlt, ist an sich schon der Kontakt mit anderen Leuten. Mal schnell sagen, pass auf, heute Abend treffen wir uns zum Essen oder zum Bierle beim Pico oder im Lindenhof oder wie auch immer. Das geht nicht. Alles komisch. Und ich fahre zu meiner Verwandtschaft nach Italien, nach Österreich. Geht nicht. Und ich möchte nicht wieder am Gardasee. Geht nicht. Das ist eine verrückte Sache. Ne? Was man so gewohnt war, jahrzehntelang. Ne? Und es ist alles anders. Alles ist anders.
Auch Heiner muss zu Hause bleiben. Kann nicht raus. Heiner fehlen die Kneipen, die wilden Weißweinnächte, genauso wie mir. Oder die wilden Weißbiernächte. Daran ändern auch knapp 60 Jahre Altersunterschied nichts. Heiner fehlt vielleicht weniger der Aktivismus als die sozialen Kontakte. Wie mir ja auch. Und vielleicht bin ich deswegen froh, als er mich anruft und es irgendwann gar nicht mehr um Corona geht.
Na, jetzt, warte mal, das geht jetzt doch gleich. Ich spiele mal schnell vor, hier, ich habe ein Klavier doch hier, das weißt du ja nicht.
Mhm.
Warte mal schnell, du kennst es, mir fällt der Name nicht ein. Aber der zweite Teil ist ja unwahrscheinlich. Vielleicht hörst du es so, wenn du mal, gell? Ich versuche es mal zu intonieren.
Okay.
Mit Noten und so. Ne?
Okay. Aber das war nicht das Regentropfen-Prelü.
Nein, das meine ich doch. Ich habe doch gesagt, ich weiß nicht, wie das heißt. Weißt du, wie das heißt?
Nee.
Ich weiß nicht, wie das heißt. Ah, jetzt fällt mir ein. Moment. Hast du das gut gehört?
Ja, das habe ich sehr gut gehört.
Also her, das kennst du. Moment mal. Kennst du.
Wer ist man eigentlich noch, wenn einen niemand sieht? Heiner hat immer rebelliert, demonstriert, sich engagiert. Auf seinem Auto kleben politische Sticker, aber die Krise verdammt ihn, stillzuhalten. Das Dorf wurstelt weiter. Heiner wurstelt mit. Warum, wofür, zu welchem Zweck, ist vielleicht egal. Gemeinsam wursteln ist immer ein bisschen schöner, als allein zu wursteln. Besonders jetzt.
Das ist eine fürchterliche Sache. Ich darf mich nicht versündigen, aber es ist ein komisches Leben.
Also Madler, mach keine Dummheiten.
Ich mach keine Dummheiten. Tschüss, mach's gut. Ciao.
Daphne Sagner sitzt niemals still. Normalerweise. Aber jetzt ist ja eh nichts normal. Die Corona-Pandemie bedeutet für sie Zwangspause. Sie muss lernen, zur Ruhe zu kommen. Dann genießt sie das sogar so richtig. Sorgen hat Daphne nun eher wegen der Zeit nach der Krise. Unsere Reporterin Lara Schulschenk hat mit ihr gesprochen.
Ja, ich finde das voll crazy von dir zu hören. Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass du entspannt bist, glaube ich.
Ey, das denke ich mir auch gerade. So, was denken meine Freunde eigentlich? Das ist echt krass. Ich habe mir nämlich gedacht, ich bin wahrscheinlich bei all meinen Freunden voll so ein gestresster Mensch, ne? Ist mal ganz ehrlich.
Ja, nicht unangenehm gestresst, ne? Aber halt immer super beschäftigt.
Since I made a move on you, I wish myself lose control.
Beschäftigt? Das ist untertrieben. Ich kenne Daphne seit einer Ewigkeit. Wir sind in der gleichen Stadt groß geworden. waren in die gleichen Jungs verknallt und haben eine Weile zusammen gewohnt. Ich habe sie wirklich selten ruhig erlebt. Eigentlich nur, wenn sie geschlafen hat. Als die Ausgangsbeschränkungen wegen Corona kamen, habe ich als erstes an sie gedacht. Ich habe mich gefragt, wie sie wohl reagiert, ob sie zu Hause durchdreht, ob sie in ein Loch fällt. Also habe ich sie angerufen. Wir haben eine Weile nicht gesprochen, deshalb habe ich erst mal gefragt, wie die Zeit vor Corona bei ihr so war.
Ja, ich war sehr beschäftigt. Ich war übertrieben da beschäftigt und ich habe eigentlich so viele Dinge gemacht, dass mir das eigentlich alles gerade viel zu viel wurde. Ich bin im Kollektiv Afrodeutscher Frauen, was ich mit ein paar anderen Mädels noch gegründet habe zusammen. Und wir haben gerade den ersten Black History Month in Kiel organisiert. Und das war halt den ganzen Februar lang. Da haben wir Veranstaltungen gehabt, so Lesungen, Konzerte und so. Zudem sollte ich eigentlich immer noch 3 Hausarbeiten schreiben. Ich habe beschlossen, noch Vorstandsmitglied im Landeskulturverband Schleswig-Holstein zu sein, was dann ja auch nochmal eine extra Aufgabe war. Und musste halt natürlich noch nebenbei ein bisschen arbeiten und vielleicht auch meinen Hobbys nachgehen und dann doch mal irgendwelche Freunde treffen. Also war immer sehr viel. Und ich bin auf jeden Fall immer so ein bisschen ans Limit gekommen, so meiner Kräfte.
Woran hast du das gemerkt?
Dass ich so am Limit war teilweise.
Ja.
Ja, da kam vielleicht auch mal so der ein oder andere Nervenzusammenbruch. Oder einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die richtig schönen Dinge überhaupt nicht mehr genießen kann, weil sie alle auf einmal waren. Und ich mich gar nicht richtig auf eine Sache konzentrieren konnte. Daran habe ich das irgendwie gemerkt. Letztes Jahr habe ich irgendwie nach dem ersten halben Jahr festgestellt, krass, du hast deine Familie irgendwie die ganze Zeit nicht gesehen und sie irgendwie versetzt.
Und wenn du so einen Nervenzusammenbruch hattest, wie hast du das gemerkt und wie hat sich das angefühlt?
Ja, es war immer so, ich dachte mir so, ja, jetzt habe ich einen Nervenzusammenbruch. Eigentlich will ich auch nicht, dass jetzt schon wieder Lea oder so mitbekommt, also meine Mitbewohnerin und beste Freundin, dass ich jetzt schon wieder einen Nervenzusammenbruch habe, weil ich weiß genau, was die sagen. Und sie ist Daphne, ich sagte schon eigentlich seit Jahren, mach einfach mal weniger. Und ich so, ja, ich weiß. Aber kann es dann irgendwie nicht ändern und denke auch immer, warum kommst du jetzt mal wieder an diesen Punkt, wo es ja auf einmal alles zu viel wird und du heulst. Aber lustigerweise heule ich dann und dann geht es mir danach wieder besser und ich mache einfach so weiter.
Okay, aber jetzt keinen Nervenzusammenbruch mit Hyperventilieren und Zittern und Zusammenbrechen? Nee,
einfach nur mit Heulen und eigentlich gerade nicht mehr so viel Dinge machen wollen, sondern einfach so Zeit für sich haben.
Ich weiß noch, als wir zusammen gewohnt haben, wie du mal einfach mit Kleidung in deinem Bett eingeschlafen bist, weil du so erschöpft warst.
Wie oft du einfach in mein Zimmer gekommen bist und so das Licht noch an war. Das ist so richtig krass, das ist mir aber richtig lange nicht mehr passiert. Irgendwie war das zu der Zeit echt extrem mit dem Einpennen.
Ja. Und da hast du ja noch deine Ausbildung gemacht. Sprich, das war ja nochmal eigentlich eine ganz andere Lebensphase, aber auch da war es schon so.
Und ich hab eigentlich immer viel gemacht und ich weiß auch, meine Mama hat mir damals in der Schule sogar gesagt, Daphne, vielleicht solltest du weniger machen, auch wenn es richtig viele Hobbys waren, die ich dann auf einmal hatte oder so. Es ist so, als könnte ich nicht eine freie Minute haben. Also es ist so ein Zwiespalt irgendwie zwischen, eigentlich würde ich gerne einfach mal nichts machen, aber nichts gibt es irgendwie auch irgendwie nicht bei mir. Also irgendwas finde ich immer, so Langeweile kenne ich nicht.
Hattest du irgendwie Pläne, wie du das änderst?
Nee. Ich habe ganz oft darüber nachgedacht und dann fragen sich auch alle so, ja Daphne, vielleicht solltest du was ändern. Und ich habe dann auch schon echt mit vielen so drüber nachgedacht, was könnte ich irgendwie tun. Aber mir fällt auch ehrlich gesagt nicht so richtig was ein. Also eigentlich liegt es jetzt so ein bisschen auf der Hand, dass man jetzt so sagen würde, quitte deinen Job doch.
Und was von den anderen Sachen zu lassen?
Ja, das ist halt die Sache, ist irgendwie keine Option für mich. Kollektiv Afrodeutscher Frauen ist für mich einfach so mein Leben und mega bereichernd und einfach so das, was man eigentlich schon sein ganzes Leben gesucht hat. Und ja, Tanzunterricht aufhören, braucht den Ausgleich und egal wie gestresst ich bin, ich weiß, jedes Mal gehe ich da raus und habe die beste Laune auf Erden und habe meinen ganzen Stress einmal kurz zu Hause gelassen, so. Deshalb sollte ich das auch niemals irgendwie aufgeben. Ist doch gut, dass ich auch noch Geld dafür bekomme. Das sind so die Sachen. Studieren kann ich leider nicht mit aufhören. Würde ich gerne. Da ziehe ich jetzt noch durch.
Yesterday kissed, today at a distance, yesterday love, today broken heart day, yesterday awesome, today opposite, yesterday broke up, today a night date, oh baby, you got me so confused, baby, you're not making it easy, no.
Wie hat sich dein pickepackevoller Alltag durch Corona verändert?
Ja, der hat sich super krass verändert. Also ist einfach von 100 auf 0. Am Anfang konnte ich mich noch gar nicht so richtig entspannen, weil ich das alles noch gar nicht so richtig einschätzen konnte. Und irgendwie auch noch die nächsten Orga-Termine so in meinem Kalender standen und meine 3 Hausarbeiten auch noch geschrieben werden sollten. Dann wurden auch alle Veranstaltungen abgesagt, also ich konnte schon mal nichts verpassen, richtig geil. Dann wird einfach auch noch der Abgabetermin für meine Hausarbeiten ins nächste halbe Jahr verschoben. Da dachte ich auch nur so, hättest du eh nicht geschafft, super. Und dachte ja, Daphne, das ist jetzt echt so eine Zeit, wo du endlich mal machen kannst, was du willst, dich richtig doll entspannen kannst. Und das habe ich irgendwie getan. Ich hatte nicht einen Moment Langeweile. Ich habe sogar einen Song geschrieben. Ich habe ein Buch zu Ende gelesen, endlich mal, was schon lange rumlag. Und doch dann irgendwie voll viel Kontakt zu Freundinnen von mir gehabt. Also mehr als vorher, weil wir alle Hausparty für uns entdeckt haben, diese App. Und genieße die Zeit. Und ich habe einfach gemerkt, seit langer, langer Zeit bin ich richtig doll entspannt. Und vielleicht war es letzte Mal, als ich so toll entspannt fand, die Sommerferien in der Schulzeit. Also ist ja vielleicht schon 7 Jahre her oder so.
If this universal energy exists, it changed my fucking consciousness. In the background your playlist, our base is the crazy haze. Damn that look on your face.
Hast du Menschen in deinem näheren Umfeld, die spürbar unter der Krise leiden?
Nicht so richtig. Obwohl doch eigentlich schon. Es gibt zum Beispiel eine Freundin, die ist halt gerade so krass in Isolation, weil sie also ein Risiko hat, weil sie immunkrank ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also da denkst du nochmal ganz anders über alles nach und sie wohnt zum Beispiel alleine und ich glaube, das ist halt richtig heftig. Ich wohne einfach in einer WG. Also es ist richtig so, als wäre ich richtig privilegiert gerade in dieser Situation. Richtig krass. Also das ist ein richtig komisches Feeling, dass man so das Gefühl hat, man ist richtig privilegiert. aber ich wohne einfach in der WG. Ich habe die ganze Zeit einer meiner liebsten Menschen um mich herum. Mir geht's gut und ich kann das tun, was ich möchte und ansonsten, wo ich mir dann so Sorgen mache, auch so zum Beispiel mein Opa oder so, ne, der letztes Jahr 3 Lungenentzündungen hatte.
Shit, ja, ich erinnere mich.
Ja, und generell auch so meine Großeltern an sich, die da total eingehen gerade, die sowieso denken, was machen wir jetzt den ganzen Tag irgendwie? Und eigentlich immer voll die aktiven Menschen waren und jetzt auch viel zu Hause bleiben müssen. Das ist schon echt krass. Oder ich dann für die einkaufe und meine Oma halt auch am liebsten einfach selber einkaufen gehen würde. So. Ja, was auch nicht zu vergessen ist, die ganze Situation mit den geflüchteten Menschen und dass man auch einfach jetzt hier in seiner Wohnung sitzt und sich richtig gut schützen kann und andere Menschen mit 1000 Menschen in einem Zelt hocken, kein richtig Wasser haben. Das ist halt so was, was man auch auf jeden Fall nicht vergisst.
Aber wie fühlt sich das für dich an, dass es dir derweil so gut geht?
Ja, komisch. Richtig komisch.
Mhm.
Weil irgendwie war ich noch nie in dieser Position gefühlt. Das ist echt ein bisschen strange.
Wie meinst du, dass du noch nie in dieser Position warst?
Ja, dass ich so dachte, ich muss echt mir keine Sorgen um meine Existenz machen, was Geld angeht. Ich bin immer schon ein Mensch, der eigentlich mit wenig Geld aufgewachsen ist und auch wenig Geld hatte. Und anderen Menschen geht's gerade richtig, richtig scheiße. Ich denke die ganze Zeit so, ich lebe gerade mein bestes Leben und neben mir geht so die Welt unter irgendwie. Also es ist etwas, worüber ich halt oft nachdenke. Aber sag ich mal, kein schlechtes Gewissen habe, dass ich mir mal eine Auszeit nehme. So, weil das wäre krass, wenn ich das tun würde. Weil ich bin eigentlich so ein Mensch, der sich oft schlechtes Gewissen macht, sich eine Auszeit zu nehmen. Also eigentlich immer. Jetzt gerade schaffe ich es irgendwie ohne schlechtes Gewissen und glaube, dass es auch in Ordnung ist. Aber man halt trotzdem im Hinterkopf behalten muss, dass es Menschen gibt, die gerade mega viel für die Gesellschaft tun. Und ich denke mir halt auch, die meiste Energie, die ich im letzten Jahr aufgewendet habe für Dinge, ist eigentlich die in mein Ehrenamt oder meine Ehrenämter. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, mich für die Gesellschaft einzusetzen oder für andere Menschen. Und wenn ich mir jetzt einfach mal eine Auszeit nehme und andere Menschen das tun, kann ich das mit besserem Gewissen tun irgendwie. Nicht, dass ich denke, man müsste irgendwie was zurückzahlen oder sonstiges, sondern einfach, dass es okay ist. Also ich habe es dann endlich für mich beschlossen, dass es okay ist. Ich habe natürlich trotzdem auch darüber nachgedacht, ob ich jetzt wirklich damit so okay bin und vielleicht nicht doch irgendein Projekt starten sollte. Aber gleichzeitig denke ich halt auch so, nee, Daphne, es war auch echt dein Plan, dir mal Zeit für dich zu nehmen. Und das ist völlig in Ordnung, weil das tun alle anderen Menschen auch. So, ich glaube, das ist mir einfach ein bisschen bewusst geworden. Und vielleicht habe ich deswegen wegen weniger schlechtes Gewissen.
Aber warte, was mir gerade einfällt, meintest du nicht, du gehst für deine Oma einkaufen?
Ja, das ist vielleicht das einzige soziale Ding, was ich gerade mache.
Wieder so, was selbst einfach nicht mal auffällt.
Ja, es ist halt irgendwie auch einfach selbstverständlich, ne? Aber ehrlich gesagt hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, dass ich das nicht für alle Omis und Opis in meiner Umgebung tue, so, ne? Und war dann aber richtig froh, dass ich hier an so einen Hauseingang gekommen bin und andere Menschen schon hier einen Zettel aufgehangen haben, dass sie für die einkaufen gehen würden, für Menschen, die jetzt gerade nicht vor die Haustür gehen können. War ich irgendwie so ein bisschen erleichtert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt komisch klingt, aber ich dachte so, dann muss ich es jetzt ja nicht tun. Und man freut sich einfach richtig doll, wenn andere Menschen dann auch was tun für andere Menschen. Das ist immer toll.
Aber freust du dich darauf, wenn die Ausgangsbeschränkungen und all das erstmal wieder beendet ist?
Also neben dem Punkt, dass ich irgendwie denke, shit, alles wird so weitergehen wie vorher und Daphne, du wirst wieder den Stress deines Lebens haben und hast dann immer noch nichts geändert, super. Denke ich, es ist einfach, also ich freue mich richtig, richtig doll darauf, Menschen zu umarmen, so Menschen, die ich mag, einfach zu umarmen. Das wird, glaube ich, echt richtig schön. Und ich glaube, alle Menschen werden auf einmal so voller Liebe sein. So, ich merke auch jetzt so, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder so und jemand auf der Straße treffe, merke ich schon, wie die sich freuen, jemanden einfach nur zu sehen. Weil man so merkt, alle sehen irgendwie zu wenig Menschen und man muss auch keinen dummen Smalltalk halten, weil man will eh die Distanz halten. Man kann auch einfach so eine Umarmungsbewegung machen und dann freust die andere Person einfach nur gerade richtig doll, dass man der anderen Person begegnet ist. Und ich glaube, dann, echt, wenn das vorbei ist, dann werden alle wahrscheinlich sich so in den Armen liegen.
Ja.
Das wird bestimmt schön.
Manche Anliegen sind so groß, dass Menschen ihre komplette Zeit und Energie in nur ein Thema stecken. Was, wenn das plötzlich wegbricht? Jakob und Nisha gehen seit über einem Jahr jeden Freitag für mehr Klimaschutz auf die Straße. Wegen des Coronavirus wurde die Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Große Demos und Protestaktionen sind nicht immer möglich. Unsere Reporterin Lena Wirber hat nachgefragt. Was tun ein Aktivist und eine Aktivistin, die nicht mehr aktiv sein können?
Vielleicht sollten wir die Nudeln, die wir zu Beginn der Corona-Pandemie eingekauft haben, noch nicht direkt aufbrauchen, wenn Corona überstanden ist. Denn die nächste Krise hängt bereits am Horizont. Die Klimakrise. Spätestens seit jeden Freitag weltweit Schülerinnen und Schüler die Schule schwänzen, um auf die Straße zu gehen, um für Maßnahmen gegen die Krise zu kämpfen, ist die Aufmerksamkeit für das Problem gewachsen. Handfeste Lösungen gibt es trotzdem nicht. Und nun setzt Corona erstmal alles außer Betrieb. Die Klimakrise rückt in den Hintergrund. Ich habe mich gefragt, was das mit Menschen macht, die noch vor Corona ihren ganzen Alltag danach ausgerichtet hatten, sich zu engagieren und denen jetzt ein Stück weit die Hände gebunden sind. Darüber habe ich mit Nisha gesprochen. Nisha ist 20, hat in Stuttgart die Ortsgruppe von Fridays for Future gegründet und steckt da, auch wenn sie inzwischen keine Schülerin mehr ist, noch richtig viel Zeit rein. Und dann habe ich mit Jakob telefoniert. Jakob ist 25, hat Psychologie studiert und wollte eigentlich Fußballtrainer werden. Diesen Traum hat er aber aufgegeben und auch sein Studium hat er erstmal an den Nagel gehängt. Er ist jetzt Vollzeitaktivist. Im April wollte er aufs Fahrrad steigen und gemeinsam mit anderen AktivistInnen von Deutschland bis nach Glasgow zur Klimakonferenz fahren und auf seinem Weg über verschiedene Umweltschutzinitiativen berichten. Diese Tour kann wegen Corona nicht stattfinden. Und Nisha kann freitags nicht mehr auf die Straße, um zu demonstrieren. Wie fing das denn an, dass du dich für Fridays for Future und überhaupt für den Klimaschutz engagiert hast?
Es war schon ganz früh bei mir so, dass es klar war, dass mir die Umwelt und die Tiere sehr am Herzen liegen. Ich bin mit 3 Jahren Vegetarierin geworden, also aus eigenem Antrieb, und mit 14 vegan. Und dann habe ich so mehr und mehr 2016, 17 den Aktivismus für mich gefunden, habe da viel Richtung Tierrechte und dann auch Bildung und Jugendaktivismus gemacht. Das Thema Klima und Umwelt kam noch nicht so sehr drin vor. Aber es war mir immer schon ein Thema und ich hatte einfach noch nicht einen Ort gefunden, wo ich dem sozusagen richtig nachgehen kann. Und dann wurde das Thema irgendwie einfach brisanter, habe ich den Eindruck. So im Herbst 2018, da kam der IPCC-Report raus und dann kam irgendwie Greta Thunberg auf und die ganze Thematik hat ja wie so einen Aufschwung erfahren. Und genau in so einer Zeit hat mich eine Freundin abends einfach angeschrieben und gesagt, hey, irgendwie hast du von dieser Schwedin da gehört? Greta Thunberg heißt die, die macht zu Schulstreiks, lass uns doch morgen spontan auf die Straße gehen. Und ich war so, ja, lass uns das machen, das hört sich irgendwie nach einer großen Sache an. Und dann standen wir am 30. November auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart zu fünft mit selbstgemalten Schildern und hatten Angst, dass die Polizei uns rauskickt, weil wir nichts angemeldet hatten. Und standen einfach da mit unseren Schildern, wo eben drauf stand, ohne Erde ist Geld nichts wert und Fridays for Future und solche Sachen. Und eine Woche später habe ich ihr geschrieben, Lotte, ich habe das Gefühl, wir müssen morgen wieder streiken. Diese Bewegung ist irgendwie groß und wir müssen da weitermachen. Ja, und dann haben wir weitergemacht und seitdem nicht mehr aufgehört, weil einfach auch die Thematik ja nicht aufhört, sondern sich einfach immer nur weiter zuspitzt. Und irgendwie, sobald ich angefangen habe, da gibt es irgendwie keinen Weg mehr raus, solange sich nicht wirklich was ändert.
Später hat mir Nisha auch noch erzählt, dass auch ihre Familie sehr umweltbewusst lebt und sie schon, als Nisha noch kleiner war, zu Demos mitgenommen hat. Dass Nisha heute selbst Aktivistin ist und ihre Eltern längst überholt hat, wundert sie nicht. Bei Jakob kam das Ganze hingegen eher spontan. Ich habe mir während der Recherche mal sein Instagram-Profil angeschaut und das sieht in etwa so aus. Zuerst gibt es da Fotos von Fußball, Fußball, Fußball und Fußball. Dann kommen zwischendurch mal ein paar Smoothies und dann plötzlich Cut und es ist nur noch Klimaaktivismus, Klimaaktivismus, Klimaaktivismus. Und ich habe ihn mal gefragt, was ist denn da passiert?
Ja, vieles ist passiert. Also ich bin fußballbegeistert und ich liebe dieses Spiel. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ich liebe es zu gucken, ich liebe es zu spielen und ich habe es geliebt, Trainer zu sein. Und mir war es immer sehr wichtig, durch Fußball die Gesellschaft ins Positive zu verändern.
Durch Fußball die Gesellschaft ins Positive verändern. Für Jakob bedeutete das, erstmal erfolgreicher Trainer werden und dann die Vorbildfunktion, die viele im Profifußball haben, nutzen, um seine Werte vorzuleben. Dazu gehörte erstmal zum Beispiel mehr aufeinander achten. Und dann kam ein weiteres wichtiges Thema hinzu.
Ja, wie das halt ist. So, man beschäftigt sich halt mit vielen verschiedenen Themen und bin dann irgendwann auf die Klimathematik gestoßen und habe angefangen, mich 2013 vegetarisch, dann vegan zu ernähren, zu gucken, okay, wie kann ich irgendwie meinen eigenen Konsum runterfahren, wie kann ich weniger mit dem Auto fahren.
Je mehr sich Jakob mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hat, desto mehr hat er auch gemerkt, dass es ihm nicht reicht, nur aufs Auto zu verzichten und sich vegan zu ernähren. Er wollte irgendwie mehr tun, mehr Menschen mitnehmen und nicht nur für sich selbst etwas ändern. Auf einer Party hat er eine Freundin getroffen, die ihm von dieser neuen Gruppe erzählt hat. Extinction Rebellion hieße die. Da ist er dann einfach mal vorbeigegangen und hatte plötzlich neben den Inhalten noch ein anderes wichtiges Argument, warum er immer wieder gekommen ist.
Das Essen war tatsächlich einfach so gut, was sie da hatten, dass ich dachte, hey, ich komme einfach immer wieder und habe dann so kleine Aufgaben übernommen, wie mal eine E-Mail schreiben oder ein Telefonat für eine Demo anmelden und bin so immer mehr in das Ganze hineingerutscht und habe mich dann auch, weil ich wissen wollte, okay, wie ernst ist denn wirklich die Lage, mich immer mehr in die Wissenschaft hinter der ganzen Thematik hineingelesen und irgendwann gemerkt, okay, es ist halt echt so dramatisch, dass ich nicht noch irgendwie 10 Jahre warten kann, bis ich ein einflussreicher Fußballtrainer bin, der dann irgendwie sagen kann, Leute, so ein fleischfreier Montag wäre doch mal gut, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss krassere Wege gehen, es muss irgendwie einen krasseren Schritt geben als nur, ja, so ein bisschen Hobbyaktivismus.
Erinnerst du dich, was so die Schlüsselinfo war, die du gelesen hast, wo du gemerkt hast, ich kann nicht alles so weitermachen wie bisher und ich muss mehr dafür tun?
Das klingt vielleicht sehr egoistisch, aber ich habe für mich, meine persönliche Motivation war der Punkt, als ich gemerkt habe, wir steuern auf Katastrophen zu, die nicht einfach nur irgendwelche Tiere involvieren oder Menschen auf der anderen Seite der Welt. Und wie gesagt, das klingt irgendwie egoistisch, aber es betrifft mich persönlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und das hat mich so schockiert, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt noch davon träumen, Fußballtrainer zu werden. Ich kann auch davon träumen, Masterstudiengang zu machen. Ich muss jetzt so viel wie möglich Zeit dafür aufbringen, um die Katastrophe abzuwenden und den Zusammenbruch unserer Gesellschaft.
Bereust du die Entscheidung, dass du sowohl dein Studium nicht fortgeführt hast, als auch den Fußball ja ein Stück weit aufgegeben hast?
Ja, bereuen ist irgendwie das falsche Wort. Ich trauere dem schon nach. Also das muss ich schon sagen. Ich finde es unglaublich schade, wenn ich merke, manchmal immer wieder zu sagen, boah, ich wäre so gerne immer noch Fußballtrainer und ich wäre so gerne immer noch mehr in die Tiefen gegangen von meinem Psychologiestudium und hätte mich mehr mit Sportpsychologie auseinandergesetzt oder mit einer therapeutischen Ausbildung. Aber ich bereue es nicht, weil ich habe so unglaublich schöne Erfahrungen gemacht im letzten halben Jahr. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, die so viel bewegen wollen. Das habe ich in den Jahren zuvor in meinem Leben nicht erlebt. Und doch immer wieder denke ich, boah, ich habe so Lust, wieder Fußballtrainer zu sein. Aber im Großen und Ganzen bereue ich es nicht. Aber es ist schon irgendwo eine Trauer da. Klar. So, Mann, ich habe schon viel aufgegeben.
Und trotzdem, Jakob hat das Gefühl, dass er gar nicht anders kann, als sich für das Klima zu engagieren. Und so geht es auch Nisha.
Ich merke einfach, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben, in der Nichthandeln schon schuldig macht, irgendwie. Also alle, die jetzt gerade nicht für eine neue und eine bessere Welt kämpfen, sind Teil von einer, die uns zerstört. Und da reicht es nicht, das zu kritisieren und irgendwie ein bisschen bewusster zu konsumieren, sondern da müssen wir irgendwie politisch werden. Und das ist unabdingbar jetzt, wenn wir was ändern wollen. Und das habe ich für mich auf jeden Fall erkannt und damit auch konsequent mein Leben verändert in dem Sinne.
Geht's dir damit gut oder fühlst du dich davon gestresst?
Ja, das ist immer so eine Frage. Also wenn die Welt sozusagen gut wäre, dann müsste ich nicht so hart für eine gute Welt kämpfen. Also ich will nicht mein Leben lang das tun, was ich gerade tue. Aber ich bin mir sicher, dass ich in welcher Form auch immer irgendwie Aktivistin wäre. Also es wird ja immer Probleme geben, kleinere und größere. Und ich wünsche mir halt, dass es kleinere werden. Und ja, es ging mir auch lange nicht so gut damit, weil ich viel Weltschmerz verspüre. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass Weltschmerz eine unfassbare Weltliebe voraussetzt. Ich liebe die Welt und die Tiere und die Menschen und die Natur. Und deswegen tut es mir auch weh, wenn das zerstört wird. Und deswegen will ich dafür kämpfen. Und deswegen fühlt es sich für mich richtig und gut an, das zu tun. Und deswegen mache ich das trotz all dem, was schwer ist, auch gerne. Und weiß, dass es einfach der richtige Weg ist für mich.
Was Nisha mit allem, was schwer ist, meint, wird mir klar, als sie mir beschreibt, wie ihr Alltag vor Corona so aussah. Morgens Organisationsarbeit am Computer, Pressemitteilungen schreiben, mit anderen Organisationen vernetzen, Aktionen planen, Interviews führen, ein Pressekonzept erstellen, Demos anmelden. Dann in die Stadt zum Treffen mit der Ortsgruppe, Gespräche mit PolitikerInnen und abends noch eine Infoveranstaltung. So sah ein normaler Tag in Nishas Leben vor Corona aus. Wir von außen sehen Kids, die Freitag die Schule schwänzen. Aber Aktivismus, wenn er ernst genommen wird, ist richtige Arbeit. Wie viel Arbeit, das überrascht mich dann doch, als ich Nisha so zuhöre. Und das hat auch Jakob so ein bisschen unterschätzt.
Ja, ich bin am Anfang doch sehr naiv an das Ganze herangegangen und dachte wirklich, dass es einfacher wäre, die Gesellschaft zu ändern. Also ich habe echt gedacht, wow, okay, bei mir ging das so schnell. Ich habe innerhalb von 1-2 Monaten so viel in meinem Leben umgestellt, was alltägliche Dinge anging. Habe aber im Nachhinein feststellen müssen, dass ich ja vorher schon jahrelang über die Thematiken nachgedacht habe und mir deswegen der Wandel auch nicht so schwer fiel zu sagen, okay, ich fahre kein Auto mehr, ich fahre nur noch mit dem Fahrrad. Und dementsprechend habe ich gedacht, dass man in einem Jahr, 2 Jahren das hinbekommen würde. Ich wollte den Warnungen vieler Aktivisten nicht glauben, die meinten, ja, Klimagerechtigkeit ist ein Marathon und kein Sprint.
Jakob hatte sich also auf einen Sprint vorbereitet und läuft jetzt einen Marathon. Irgendwie geht das aber trotzdem, weil er einfach das Gefühl hat, endlich das Richtige zu tun. Und so geht es auch Nisha. Aktivismus ist anstrengend. Er gibt ihr aber auch viel zurück.
Ich glaube, das, was in diesem Jahr in Fridays for Future oder diesen Jahren jetzt schon passiert ist, ist so die schwierigsten Zeiten, die anstrengendsten, die ich je erlebt habe, aber auch die allerbesten und die größten Glücksmomente und die unfassbarsten Empowerment-Momente und vor allem Lernwege für mich. Also die Gruppe, die Menschen, wir sind innerhalb von so kurzer Zeit so eine Familie geworden. Wir wurden einmal in der Zeitung als Umweltfamilie bezeichnet. Umweltschutzfamilie, glaube ich. Und das sind wir wirklich, weil wir arbeiten zusammen, aber wir entspannen uns auch zusammen. Und das ist unfassbar wertvoll. Und auch einfach diese Selbstwirksamkeit zu erfahren im Aktivismus. Von zum Beispiel, ich habe noch nie eine Pressekonferenz gemacht, aber ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, aber ich organisiere jetzt einfach mal eine und ich mache jetzt einfach eine. Und dann geht das und ich lerne was draus und weiß, wie ich es nächstes Mal noch besser mache. Und dann stehe ich am Ende auf einer Veranstaltung vor 30.000 Leuten und ich weiß, dass ohne mich das an dem Tag nicht so stattgefunden hätte. Und das ist was, das macht was mit Menschen.
Eine Veranstaltung mit 30.000 Leuten. Sowas ist in Zeiten von Corona nicht mehr möglich. Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand. Und der hat zumindest mir persönlich gerade am Anfang ziemlich große Sorgen bereitet. Und diese Sorgen waren so groß, dass sie kaum Platz für andere Gedanken gelassen haben. Von Jakob und Nisha wollte ich wissen, ob es ihnen genauso ging und ob auch für sie das Thema Klimawandel erstmal hinter Corona zurückgetreten ist.
Auf jeden Fall. Man wurde ja so überwältigt von dieser Krise. Innerhalb von wenigen Tagen waren alle Veranstaltungen, die für das ganze Jahr irgendwie vorausgesagt war, also was geplant war, war alles abgesagt. Und irgendwie war nur noch Corona präsent. Und man hat sich natürlich auch, ich persönlich dann auch, ganz viel darüber durchgelesen und mir Videos angeguckt und guckt, okay, wie krass ist es wirklich? Und ne, auch weil wir diese Fahrradtour oder die Reisen promoten wollten, so können wir das noch verantworten. Und dann mussten wir alles absagen. Und das hat mich natürlich unglaublich vereinnahmt und auch in eine depressive Phase gestoßen, in der ich dann dachte, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt noch? Also es war so, wow, irgendwie ist so alles, was ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, war irgendwie für die Katz. Das war so, alles hat sich in Luft aufgelöst und ich hatte irgendwie jetzt schon vor, durch Polen zu reisen mit dem Fahrrad und dort mit meinem gebrochenen Polnisch mit Menschen über Klimawandel zu reden und irgendwie findet das alles nicht statt. Und so, das war eine Krise, die war so präsent, dass einem alles andere um einen herum plötzlich weniger wichtig erschien. Und das ging mir am Anfang auch so, sicherlich. Also ich habe das, ja, plötzlich habe ich gemerkt, okay, meine eigenen Bedürfnisse kamen auch wieder zum Vorschein. Ich habe gemerkt, ich habe mich in den letzten Wochen sehr, sehr wenig um mich gekümmert. Dann habe ich aber auch gemerkt, wie krass es gerade ist mit der Ungerechtigkeit bezüglich Obdachlosen und Flüchtlingen. Und das war mir dann viel wichtiger, als mich einzusetzen, dass langfristig der CO2-Ausstoß irgendwie verringert wird oder das Artensterben gestoppt wird, sondern ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt ist gerade wichtiger, sich eigentlich wieder für den direkten Kampf, sozialen Kampf bezüglich eben den Menschen in der unmittelbaren Umgebung einzusetzen oder auch älteren Leuten zu helfen. Also wofür soll man sich einsetzen? Es passieren so viele Sachen, für die man sich einsetzen kann, dass da irgendwie kein Ende war und was dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, es ist mir alles gerade echt viel zu viel. Ich fokussiere mich wieder auf mich und bin gerade auch immer noch in so einer suchenden Phase, wie ich mich dann jetzt gerade aktivistisch betätige.
Also das Grundlegende hat bei mir auch ein bisschen nachgelassen über eine Zeitspanne von 1-2 Wochen, wo alles so einfach wie so gelähmt mir vorkam. Also es kam mir vor, als gäbe es einfach kein öffentliches Leben mehr, sondern nur noch uns Menschen in unserem Haus in Quarantäne. Und das war auf jeden Fall eine Zeit, da war auch ich irgendwie total überfordert von der Situation und alles war so wie in Watte gepackt, gefühlt. Und da habe ich auch nicht viel machen können und da musste ich mich auch erstmal irgendwie so ein bisschen um mich selbst kümmern, dass ich auch in der Situation irgendwie klarkomme und wir auch als Gruppe uns irgendwie einmal da auffangen können in diesen seltsamen Zeiten, die ja auch echt beängstigend sind, wenn plötzlich so eine andere Krise auf uns einstürzt.
Um nicht ganz still zu stehen, machen beide online weiter. Nisha macht für Fridays for Future zum Beispiel Webinare und Jakob arbeitet mit seinem Team an einer Plattform, auf der sich all die Initiativen und Menschen, die er auf seiner Tour besuchen wollte, vorstellen können. Besonders Nisha hat das geholfen, wieder aus dieser ersten Schockstarre herauszukommen.
Ich glaube, was es für mich dann geändert hat, ist vor allem, dass dann andere Themen aufgekommen sind. Und zum Beispiel gerade die Situation an den Außengrenzen der EU, also auf den griechischen Inseln, wie dort mit Geflüchteten umgegangen wird. Und genauso die Klimakrise, die Thematik lässt nicht nach. Und das ist einfach irgendwie vermehrt wieder aufgekommen. Und ich habe gemerkt, hey, Corona ist nicht alles. Und wir müssen jetzt auch anderes tun. Und dann gab es eine Online-Demo von der Seebrücke, wo es sozusagen über einen Livestream eine Kundgebung gab und dann der Demozug sozusagen über Twitter und Facebook zu verschiedenen Institutionen ging, denen man dann so Nachrichten geschickt hat und so sozusagen demonstriert hat. Und das hat mich irgendwie ja ein bisschen empowered und hat mir gezeigt, okay, wir können was tun und da sind auch andere Menschen, die was tun und wir sind nicht alle in Watte gepackt und die Welt dreht sich weiter und andere Sachen passieren weiter und andere Krisen setzen sich weiterhin fort. Und es geht jetzt darum, sozusagen neue Möglichkeiten zu finden, wie wir in dieser Situation anders auch für die laut werden können. Und das ist auch irgendwie spannend, also da auch diesen Lernprozess zu sehen und zu gucken, okay, ich habe jetzt irgendwie angefangen, Webinare zu moderieren und wir haben unsere Meetings über Jitsi und müssen lernen, wie man da gut moderieren kann und so weiter und so fort. Und das ist auch eine spannende Sache.
Aber nur digitale Bewegung reicht den beiden nicht.
Online-Aktivismus ist ganz gut, aber natürlich ist es nicht die Öffentlichkeit. Alles, was ich online bewege, bewegt sich immer noch in einer bestimmten Bubble von Menschen, die das sehen. Und es ist ein komplett anderes Gefühl. Also auf einer Demo zu laufen oder zu Hause auf der Couch zu sitzen und einen Post zu machen, ist einfach was komplett anderes. Und das fehlt enorm. Also was ich gemerkt habe, gerade die Menschen fehlen mir und der direkte Kontakt zu denen und eben diese Momente auf der Demo, die Kraft geben für die allermeiste Arbeit. Einfach dieses Zusammenlaufen, Sprüche, Menschen bei Reden zuhören und so weiter und so fort. Das war ja auch so das Herzstück oder das ist das Herzstück von Fridays for Future so lange auch gewesen. Und das vermisse ich auf jeden Fall.
Da all diese Sachen ins Wasser gefallen sind und ich gerade echt aus einem Loch wieder hochkomme, bin ich gerade noch sehr in der Selbstfindungsphase und am Überlegen, okay, wie kann ich jetzt noch mich anders aktivistisch betätigen, was mir mehr physische Aktivität gibt und wo ich merke, okay, da bewege ich wirklich was in einem wortwörtlichen Kontext, dass ich mich bewege und mit Menschen rede und nicht nur in Anführungsstrichen digital. Mir ist bewusst, wie wichtig digitaler Aktivismus ist, aber es ist doch nicht die Form des Aktivismus, die mir persönlich sehr viel Spaß macht. Und dementsprechend bin ich da noch auf einer anderen Suche, was ich gerade noch alternativ machen kann in den nächsten Wochen und Monaten.
Ein paar Tage später habe ich auf Jakobs Instagram-Seite gesehen, dass er wieder in Bewegung ist. Wenn auch erstmal nicht für die Klimabewegung, sondern für die Seebrücke, die zum Beispiel auf das Corona-Risiko in den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen aufmerksam macht. Und auch Fridays for Future startet inzwischen wieder Aktionen, die nicht nur online stattfinden. Zum Beispiel mit großen Kunst-Protestaktionen vor dem Bundestag, mit denen sie fordern, Fight Every Crisis. Diese Energie hatte Nisha schon in unserem Gespräch vor 2 Wochen gepackt.
Ja, also es ist so, am Anfang war die Lethargie da und dann kam irgendwie Frust und Wut und dann doch wieder Veränderungswille und Lust auf Bewegung. Und jetzt seit ein paar Wochen sind wir wieder richtig am Arbeiten und arbeiten an neuen Streikkonzepten und Konzepten, wie Protest mit Infektionsschutzmaßnahmen funktionieren kann. Auch weil die Versammlungsfreiheit natürlich eingeschränkt ist, aber das einfach ein Grundpfeiler unserer Demokratie ist und das nicht heißen darf, dass politische Meinungsäußerung plötzlich illegal ist. Und wenn wir uns nicht in Versammlungen äußern dürfen, dann müssen wir uns halt irgendwie anders äußern dürfen als Bürgerinnen einer Demokratie. Und deswegen ist es für mich auch jetzt unfassbar wichtig, auch gerade wo klar wird, dass Corona nicht morgen aufhört, sondern auch eine ganze Weile uns begleitet, dass wir auch in diesen Zeiten politischen Protest irgendwie in die Öffentlichkeit bringen können zu Themen, die immer noch da sind, aber gerade von Corona total verschüttet sind.
Nisha und Jakob bleiben in Bewegung, um etwas zu bewegen. Und irgendwie ziehen sie aus dieser ganzen Krise auch noch ein bisschen Hoffnung.
Wir sehen, glaube ich, ganz gut an Corona, was wirklich wichtig ist. Also was gerade wichtig ist, sind bestimmte Jobs, die offensichtlich sind, aber auch zum Beispiel die Natur, wie viele Menschen gerade draußen sind und spazieren gehen und natürlich unsere Mitmenschen. Und dass wir da auch ein bisschen rankommen an eine Kritik an unserem momentanen System und wie das sehr ausgerichtet ist auf bestimmte Jobs, die momentan gar nicht systemrelevant sind wirklich und eine seltsame Definition von Erfolg und von so einer Leistungsgesellschaft. Und zu sehen, dass das, was eigentlich wichtig ist, relativ einfach ist, aber das genau Punkte sind, an denen auch die Klimakrise greift. Also halt ein intaktes Umfeld, Natur und auch ein gerechter Umgang von allen. Also dass auch alle gerecht behandelt werden in der Krise. Und das steht natürlich auch dann im Herz von Klimagerechtigkeit, dass irgendwie alle Menschen auf der Welt fair behandelt werden und gerechte Situationen haben, auch im Hinblick auf Klima. Und ich glaube, das können wir jetzt auch ein bisschen mehr verstehen, wenn wir so eine Corona-Krise mal durchlaufen haben und das besser nachvollziehen können.
Immer noch können Menschen sich der ganzen Thematik bewusst werden und viel verändern wollen persönlich in ihrem Leben. Ich glaube, dass man jetzt gerade auch in diesen Zeiten wirklich merkt, wie schnell sich gewaltige Einschnitte in der Gesellschaft etablieren können und Menschen das natürlich auch aufwühlend finden, aber dennoch bereit sind, um diese Schritte zu gehen, wenn ihnen klar gemacht wird, wie wichtig es ist.
Ja, ich finde es auf eine Weise irgendwie schön zu sehen, dass wir jetzt alle gerade auf einer anderen Ebene ein globales Problem haben und das auch global angehen. Und zu sehen, dass eben so schnell Veränderung funktioniert. Und das, was wir die ganze Zeit sagen und fordern, dass das möglich ist und nicht, wie immer gesagt wird, dass das ja unmöglich ist und alles halt Zeit braucht. Und deswegen macht das auch irgendwie Hoffnung. Also es ist frustrierend, aber es macht auch Hoffnung, weil ganz ehrlich, jetzt haben die Regierungen einfach keine Ausreden mehr zu sagen, wir können nicht Big Action on Climate Change machen, wir können nicht viel handeln, weil uns sind die Hände gebunden und international sowieso und so weiter. Da können wir jetzt sagen, so nein, wir haben hier ein Beispiel, da ging das Schlag auf Schlag mit unfassbarer Kommunikation, mit unfassbaren Einschränkungen, aber auch Commitment, eine Krise als solche zu behandeln. Ja, und das zeigt, es kann auch für die Klimakrise gehen. Und für mich ist die Frage, okay, wie können wir jetzt nach Corona schauen, dass es nicht ein Weiter-so wird, sondern ein Neuanfang? Und auch während Corona schon, wie können wir diese beiden Krisen verbinden und daraus lernen? Und dann direkt in eine klimaneutrale Zukunft starten.
Der Klimawandel erfordert andere Maßnahmen als die Corona-Krise. Aber irgendwelche Maßnahmen erfordert er eben. Ich hatte gedacht, dass man als Aktivist in einer Zeit wie dieser zu Hause beinahe durchdreht, wenn man nichts mehr tun kann, um darauf aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln aufzufordern. Jakob und Nisha kriegen es aber sogar hin, positiv in die Zukunft zu schauen. Wenn wir die aktuelle Krise überwinden können, dann vielleicht auch die nächste.
Das war Plötzlich Pandemie, der Podcast der 58K der Deutschen Journalistenschule. Reporterinnen dieser Folge waren Marlene Knobloch, Lara Schulschenk und Lena Wirber. Coaching Reinhard Röde und Konstanze Radnoti. Produktion Viktor Werisch. Die Musik kommt von Epidemic Sound. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Alle Folgen von Plötzlich Pandemie findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört.